Zu dem Thema Gottes Heilsweg im Unheil der Zeiten lese ich jetzt aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 9. Paulus schreibt: Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Wir wollen uns, soweit wir es können, zum Gebet erheben.
Meine teuren und geliebten Geschwister, liebe Freunde, zuerst einen guten Morgen und einen frohen und gesegneten Sonntag. Gottes Heilsweg im Unheil der Zeiten. Wir sind alle sehr dankbar, dass der Herr uns jeden Tag mit seiner Gnade beschenkt. Und erflehen immer wieder geöffnete Himmel und erleuchtete Augen des Herzens, sein Wort verstehen und seine Gedanken denken zu lernen. Wir sind hier als Gemeinde unter seinem Wort versammelt, als Kinder und Söhne Gottes, die durch sein Wohlgefallen gezeugt und berufen sind als Glieder hinein in den Christusorganismus. Unser ganzes Verlangen, unsere ganze Sehnsucht ist deshalb nicht mehr auf uns gerichtet, dass wir überall in der Schrift vorkommen oder uns dort hineinlesen müssen, sondern damit der Christus in uns erstrahle und die Herrlichkeit Gottes uns durchleuchte. Darum ringen wir bei Nacht und bei Tag, dass der Heilige Geist uns sein geschriebenes Wort offenbare hinein in unser Herz. Gottes Heilsweg im Unheil der Zeiten. Das ist das Thema für heute Morgen. Und dabei werden wir uns sehr viele Fragen stellen müssen. Wir befragen auch das Wort Gottes. Und wir befragen auch den Gott, an den so viele glauben. Wir werden heute Morgen nicht darüber reden, wie viele Male wir Buße tun müssen, um in den Himmel zu kommen, sondern wir werden versuchen, Gedanken Gottes denken zu lernen, die in seinem geschriebenen Wort aufgezeichnet sind. Und in diesen Gedanken Gottes über eine ganze Schöpfung kommen auch wir mit vor. Außergewöhnlich. Und mit welch einer großen Bedeutung. Diese Überschrift ist ja ein Widerspruch. Wenn wir vom Heil und dem Rettungsweg Gottes inmitten von Unheil und Gericht der Zeiten sprechen, dann stehen ja diese Aussagen diametral entgegen. Das ist doch nichts Neues, dass die Weltgeschichte zum größten Teil mit Unheil, mit Verderben, mit Chaos und Gericht besetzt ist. War das schon einmal anders? Dankeschön. Ja, das war schon einmal anders. Das ist das eine, die Unheilsgeschichte. Und das andere, wann oder seit wann gibt es eigentlich einen Heils- und Rettungsplan für eine solche verlorene Schöpfung? Und wenn es einen gibt, hört dieser Heils- und Rettungsplan und dieser Rettungsweg Gottes auch einmal auf? Oder gibt es den immer? Gibt es Heilsgeschichte immer? Und deshalb fragen ja auch oft Menschen, warum hat Gott nicht gleich eine heile Welt geschaffen? Ohne Fall und ohne Sünde. Er tut es doch. Er ist in der Lage, neue Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Warum hat er das nicht gleich am Anfang getan? Oder experimentiert Gott? Er macht einen Versuch, nimmt einen Becher, legt ein paar Würfel rein und würfelt. Mal sehen, was rauskommt. Und siehe da, nur Chaos. Wie viele Versuche muss Gott eigentlich noch machen? Fragen, die gestellt werden, wenn wir uns mit Menschen außerhalb des Glaubens uns unterhalten. War er dazu nicht fähig, gleich am Anfang alles richtig zu machen? Oder wurde er von der Eigenwilligkeit seiner Geschöpfe überrascht und enttäuscht? Konnte er die Folgen eines Sündenfalles bei einem der ranghöchsten Engelfürsten und später bei Adam nicht überblicken? Und die losbrechende Sündenlawine nicht ein Ende setzen? Die Ursachen von dem Unheil der Zeiten liegen ja in jener Rebellion des mit Herrlichkeit glänzenden Lichtsfürsten, der es nicht ertragen konnte, dass über ihn noch einer existiert, der auch sein wollte wie der Allerhöchste. Mit dem anschließenden Gericht über ihn und sein anvertrautes Haus riss er den ersten Kosmos mit in die Tiefe. Dem Adam kam ja die gleiche Rolle zu und auch er versagte jämmerlich. Warum hat Gott in diesem von Satan besetzten Territorium die Erde und der Kosmos, noch einmal, die Erde und der Kosmos ist ein von Satan besetztes Territorium. Warum hat er da gerade den Garten Eden mit dem Baum der Erkenntnis und des Guten und des Bösen hineingepflanzt? Fragen, die wir uns stellen müssen und die manchmal auch unbeantwortet bleiben. Das Böse war also schon existent, bevor Adam und Eva in Sünde fiel. Es ist ja völlig ausgeschlossen, dass der Allerhöchste von dem Einbruch des Unheils und der Sünde, die über die gesamte Schöpfung hereinbrach, nicht in Kenntnis war. Wenn dem so ist, dann hat er ja auch den Lauf dieser Unheilsgeschichte in Verderben, in Chaos, in Gericht und Zerstörung und Tod selbst zu verantworten. Wenn nun der Ausgang, wir nehmen einmal an, wenn nun der Ausgang der Unheilsgeschichte tatsächlich eine nie endende Feuerhölle und das mit dem größten Teil seiner Schöpfung wäre, was wäre dann? dann wäre Gott in seiner Absicht und seinem Willensentschluss gescheitert und bankrott gegangen. Denn dieser ewige, nie endende Feuersee kann niemals, niemals und nimmer die Zielsetzung und das Ergebnis seiner Planung gewesen sein. Sonst wäre er das größte Scheusal aller Zeiten. Nachdenken. Nachdenken. Als sich die Katastrophe der Sünde in Gang setzte, konnte er diese verhängnisvolle Entwicklung nicht stoppen? Oder wollte er sie nicht? Warum hat Gott nicht wenigstens die grausame Expansion der Finsternis eingegrenzt, wie er es bei Hiob getan hat? Er durfte nur das Haus und den Hof und die Gesundheit von Hiob antasten, nicht weniger und nicht mehr wurde diesem Rebell gestattet. Warum wird Satan als Besitzer und Herrscher über die Reiche des Kosmos ist er dazu gesetzt und bekommt dann von Gott extra einen ganzen Äon. Äon ist eine Zeitschöpfung von den vielen Äonen, die Gott durch den Sohn geschaffen hat. Aber einer davon, dem hat der Allerhöchste Gott zur Herrschaft gegeben und hat ihn als Gott über diesen Äon gesetzt. Und hat ihn zur Verwaltung und ihm zur Verfügung gestellt. Liebe Geschwister, warum denken wir so wenig über sein geschriebenes Wort nach? Wir sind oft das Produkt von Denkstrukturen über Vater und Mutter und über die Traditionen her und können selten uns hinterfragen. Was hast du eigentlich geglaubt? Und was verstehst du, wenn du die Bibel liest? Es muss manches auch vielleicht ganz anders verstanden werden. Ich höre nicht auf, mich zu korrigieren zu lassen. In den 65 Jahren meines Glaubenswegs habe ich manche Gedanken zurücklassen müssen, die ich für ganz wichtig gehalten habe. Heute bin ich ganz vorsichtig. Und lerne viel konzentrierter die Schrift zu befragen. Das ist da oft eine irrige Auffassung, auch unter den Frommen, dass man meint, Gott sei im Himmel und in der Hölle hat Satan seine Herrschaft. Dass im Himmelsparlament, ja, ja. Und bei den Ratsversammlungen auch die Opposition einschließlich Satan mit zugegen war, das muss uns zumindest nachdenklich stimmen. Himmelswelt, Engel, Halleluja, Versammlungen, Ratsversammlungen und da ist die Finsternis dabei, selbst Satan, höchstpersönlich. Höchstpersönlich. In der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Amerika und Afghanistan und dem Irak ging es um den Bin Laden und den Saddam Hussein. Hätte man diese beiden Köpfe gehabt, dann hätte man sich viele Milliarden Kosten auch sparen können. Wäre das nicht auch etwas für Gott gewesen? Ich bin ganz kritisch, fast ein Rebell. Immer wieder Fragen zu stellen. Wäre das nicht was für Gott gewesen? Wenn er schon diesen millionenfachen Mörder vor sich gehabt hat, bei Hiob 1, 2 und in 2. Könige 22, da wurde ja das ganze Parlament gefragt, wie denkt denn ihr über den Ausgang? Und da stand ein Geist auf angesichts Jahwes. Der meldete sich. Ich werde das veranlassen. Und er fragte Allerhöchste nach, wie kriegst du das hin? Und seine Antwort war, ich werde in aller Munde der Propheten einen Lügengeist legen. Was sagt Jahwe? Du kriegst den Auftrag. Also, noch einmal. Der Allerhöchste hatte diese Macht vor sich. Dann stellt sich doch die Frage, warum hat der Allerhöchste dem Teufel nicht damals schon den Hals umgedreht? Damit er kein weiteres Unheil anrichten kann. Warum hat Gott ihn nicht damals an die Kette genommen? Das macht er doch. Wann macht er das? Nach den 1000 Jahren. Da wird er an die Kette gelegt. Und ins Gefängnis gesperrt. Warum hat Gott nicht das schon früher getan? Liebe Geschwister, der Heilsweg und Rettungsweg, der läuft nicht synchron oder linear gleichzeitig mit dem Unheilsweg ab, sondern Heils- und Rettungsweg läuft immer kairologisch, das heißt, das sind Zeiteinschnitte, wo er hineinspricht und rettet. Er rettet nicht chronologisch durch die Bank. Es hat hunderte Jahre manchmal gedauert, wo von Gott nichts zu sehen ist. Zum Beispiel von Malachi, den letzten Propheten, bis Jesus von Nazareth. 600 Jahre. Wo war Gott? In unserer Bibel nicht zu finden. Heilsaktionen Gottes laufen von oben nach unten und erreichen punktuell heute und jetzt dich und mich und im Gesamt die Gemeinde. Sonst läuft alles neben uns und um uns in großem Unheil und Verderben ab. Liebe Geschwister, zerbrechen wir nicht an dieser Geschichte, weil Gott die Unheilsgeschichte auch kennt und sie laufen lässt, bis er sie unterbricht und da hinein seine Rettung geschehen lässt. Gott, unser Gott hat ja im Ablauf der Unheilsgeschichte ja oft huldvoll eingegriffen. Da denken wir an 1. Mose 1, Vers 2, und die Erde wurde nicht wahr. Sie wurde verwüstet. Sie wurde inhaltlos. Sie wurde zerstört. Sie wurde entleert. Ein Chaos und ohne Leben. Martin Buber übersetzt, sie wurde ein Irrsal und ein Wirrsal. Und da hinein, spricht Gott. Und da lesen wir, und der Geist Gottes, die energievolle Ausstrahlung des Allerhöchsten, schwebte und vibrierte über dem Urmeer, den katastrophalen Verwüstungen. Und er lässt das nicht so stehen, sondern er spricht hinein, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Paulus nimmt dieses Geschehen einmal herüber und transportiert dieses auf die Gemeinde. So wie am Anfang Gott in die Finsternis hineinsprach, es werde Licht, so hat er auch in unsere Herzen hineingeleuchtet. Durch das Evangelium, anders wird kein Licht und kein Leben in uns hineinkommen. Ohne sein Sprechen geht's gar nicht. Das ist Heilsweg im Unheil der Zeiten. Wir sind ein Teil von dieser Geschichte und von diesem Thema. Gott regenerierte und restaurierte die erste in Sünde gefallene Urschöpfung und stellte da hinein den Garten Eden mit Adam und Eva. Oder wir nennen die Sintflut. Auch hier rettete er mit Noah seine Familie über diese Wasserflut hinweg. Später haben wir dann die Erwählung Abrahams und Israels. Die Auserwählung war ja ein deutlicher Einschnitt im Blick auf die Rettung der Nationen der Erde. Und dann rief er sein Volk aus Ägypten heraus, führte es ins Land der Verheißung. Ein besonderer Einschnitt war natürlich, als sich die Zeit chronologisch erfüllte, sandte Gott seinen Sohn von oben herab in den Kosmos hinein. Das Heilsweg. Er verendet damit nicht die Unheilsgeschichte. Bitte nehmen wir das mit, damit wir nicht scheitern an dem, was kommen wird. Wenn die Völker auseinanderbrechen und sie selbst das Gericht an sich selbst vollziehen. Die Fleischwerdung des Gottessohnes, die Fluchgeschichte der Menschheit und des ganzen Kosmos endete mit dem Opfertod seines Sohnes am Kreuz. Diese scheinbare Niederlage wandelte Gott dann in dem höchsten Triumph seiner geoffenbarten Liebe um. Und dann läuft die Unheilsgeschichte weiter. Israel unter den Nationen. Ja, und jetzt auf einmal, jetzt schiebt er wieder etwas hinein in dem Ablauf der Unheilsgeschichte. Und davon weiß die Gemeinde kaum etwas, obwohl sie das größte Teil davon ist. Gemeinde, Haushalte, ein Geheimnis wird dazwischen geschoben. Eine Heils- und Rettungsaktion inmitten der Unheilsgeschichte. Liebe Geschwister, begreifen wir, dass wir hier ohne weiteres auf dem Stuhl oder auf der Bank sitzen, was das eigentlich bedeutet. Weil keiner an sich aus dieser Unheilsgeschichte ausbrechen kann. Es sei denn, dass Gott hineinspricht, es werde Licht. Und wenn er das nicht getan hätte, würden wir irgendwo heute Vormittag herumsitzen, aber keine Beziehung haben zu diesem Allerhöchsten und zu dem Leben aus Gott. Der Johannes-Offenbarung wird geschrieben, da zeigt er uns die Trümmer des zusammengestürzten Kosmos, und es entstehen neue Himmel und eine neue Erde. Das war ein ganz kleiner heilsgeschichtlicher Überblick. Heilswege, wie Gott seine Schöpfung nicht in Gericht untergehen lässt, sondern mit ihr immer wieder einen neuen Anfang machte. An keiner Stelle der ablaufenden Unheilsgeschichte sehen wir Gott ohnmächtig und handlungsunfähig und machtlos im Himmel herumsitzen. Er wirkt nicht nur das Heil und die Rettung, sondern er trägt auch über die Unordnung und die Rebellion die volle Verantwortung. Liebe Geschwister, auch wenn Unordnung in unser Leben manchmal hineingreift und wir unser Leben selber nicht begreifen und verstehen und beantworten können, da schreien wir natürlich, selbstverständlich, ich habe auch geschrien, um Hilfe. Und dann merken wir, wie Gott auch über diese dunklen Wege, die er mit uns geht, seine Heilsgedanken hat. Nichts übereilt uns, worüber er nicht sein Ja gesprochen hat. Bevor es überhaupt zu einem Heils- und Rettungsweg kommen kann, muss zuvor Unheil, Chaos und Untergang bestanden haben. Ist doch logisch. Nur ein vom Ertrinken und vom Feuer Bedrohter löst eine Rettungsaktion aus und kann gerettet werden. Deshalb wäre es doch ein großer Unsinn, wenn Gott eine Schöpfung mit der Möglichkeit eines Falles gebaut hätte, ohne dass der Ausgang mit Heil, Rettung und Leben abgesichert und garantiert worden sei. Verstehen wir, das ist ja alles ganz logisch. Da ist ein Unfall passiert und da musste ein Rettungswagen da sein. So, das ist ganz logisch. Aber Gott geht nicht den Weg über die Logik. Nein, er ist überlogisch. Er baut schon vorher vor, bevor das Unheil reinbricht. Nur auf diesem Hintergrund ist ja das Zeugnis aus 1. Petrus 1,19 zu verstehen und einzuordnen. Eine Erlösung durch das kostbare Blut eines fehlerlosen Lammes, was geschlachtet ist. Seit wann hat die Theologie jemals darüber geantwortet? Ein Lamm, was geschlachtet ist, vor Grundlegung der Welt. Da gab es nämlich noch keine Sünde und keine Schöpfung. Also bevor überhaupt etwas gebaut oder ins Dasein gerufen wurde, weder in der Himmelswelt, auf Erden oder sonst im Universum, stand bereits das Kreuz im Mittelpunkt der turbulenten Menschheitsgeschichte. Ist das eine Botschaft der Erlösung? Und damit hat ja Gott garantiert, dass ihm nichts schiefgehen kann. Was heißt das? Dass die Heilsgeschichte, der Heils- und Rettungsweg älter ist als die Schöpfung. Älter ist als die Schöpfung und die darin eingebettete Unheilsgeschichte. Ich weiß nicht, was mit mir noch passiert. Mit mir ist viel passiert, was dem Körper angeht. Und dass das überhaupt möglich sein kann, das kann ich auch nicht begreifen. Aber eins habe ich in all den tiefen Stunden meines Lebens gelernt. Es blieben nicht viele Verse übrig, die mir ins Bewusstsein kamen. Manchmal nur zwei Wörter. Dem aber, der das Vermögen hat, über alles hinaus tun zu können, dem aber, mehr ging es nicht, weil ich keine Energie mehr hatte, dass wir das lernen in dieser Situation. Gott lässt sich nicht überraschen. Auch von der größten Sündenlawine nicht. Dazu ist ja der Christus am Kreuz gestorben. Und deshalb kann Gott von nichts und niemand überrascht werden, weil die Rückkaufsumme des geopferten Gotteslammes allen Anforderungen wegen Verschuldung und Sünde himmelweit überlegen ist. Gott hat am Uranfang mit seinem Sohn alles abgesprochen. Holger, du hast im Gebet das ausgedrückt. Alles abgesprochen. Hat es auch durchgerechnet, dass nicht etwa am Schluss ein Fiasko droht, dass nicht etwa die Bewohner des Totenreiches im Feuersee höhnend ihm die Fäuste ballen und ihm entgegenrufen können, wir sind Sieger geblieben und haben deinen Willen mit Erfolg widerstanden. Was würden denn sonst diese Bewohner des Feuersees dann sagen? Unauslöschlich. Wer so etwas für möglich hält, lästert Gott und spuckt ihm ins Gesicht. Das ist ja gerade für die Heiligen und Auserwählten Gottes Trost, Hoffnung und Zuversicht, dass hinter allem Unheil, dem Verderben, dem Gericht und dem Tod Gott Wege hat, die herausführen und den Mensch sowie alle anderen Geschöpfe Rettung, Heil und neues Leben schenken. Auch durch den Einbruch der Sünde im Himmel und dann im Garten Eden und den darauf folgenden Tod auch bei den grausamsten jahrtausendlangen Abläufen der Geschichte gibt es keine Nachbesserung. Aller Schaden, jedes Minus erhält und erfährt durch das Kreuz seinen Ausgleich und seine völlige Bezahlung. Halleluja. Können wir das sagen, dass unsere Lebensgeschichte dort bezahlt ist, völlig bezahlt, und keiner kann jemals einen Anklagepunkt wiederfinden und uns zur Verantwortung ziehen? Halleluja. Die Projektierung des gesamten Schöpfungsbaus war und ist so perfekt, dass es aus jedem Unheil und Irrweg einen einzigartigen Ausweg geben wird. Alles wird richtig gestellt und unter dem Christushaupt seinen Platz finden. Ich frage mal, können wir Hoffnung haben für unsere ungläubigen Verwandten, für Partner, die nicht gläubig sind, Kinder und Enkel, die wo ganz anders hinrennen? Liebe Geschwister, wann werden wir lernen, seinem Wort zu glauben und seine Gedanken denken zu können? Wenn sie Realität werden in unserem Leben, da kommt ganz tiefer Friede in uns hinein. Wie kann sonst Friede in uns zu finden sein? Wie kann sonst eine Seele, die anderen schweres Leid zugefügt hat, was nicht wieder rückgängig gemacht werden kann, zur Ruhe kommen, wenn nicht durch den Zuspruch seines Wortes und die befreiende Botschaft der Erlösung durch Christus am Kreuz? Er hat alles für alle getan. Und wir haben kein Privileg. Von wegen können wir abschminken. Weil viele sagen, habe nicht geglaubt. Was sagt Paulus? In der Gnade. In der Gnade wurden wir gerettet. Das heißt, die Grundlage des Glaubens ist die Gnade allein. Und das ist kein Produkt von uns, nicht aus uns, auf das keiner sich rühme. Sind wir uns einig? Dass der Glaube, den uns geschenkt worden ist, durch die Gnade Gottes belegt ist. Und die Gnade Gottes, die hat Gott über uns gesprochen. Darf ich das mal auslegen? Der Allerhöchste hat uns gerufen mit einem heiligen Ruf übers Evangelium. Und das nicht nach unserer Fähigkeit, nicht nach unseren Begabungen, nicht nach unserem Vermögen und Leistungen, sondern nach welcher Motivation hat eigentlich Gott in die milliardenfache Zahl von Geschöpfen hineingegriffen und hat gesagt, Henry, Martha, nach seinem Vorsatz und der Gnade, die er mit seinem Sohn abgesprochen hat, vor den Äonen, bevor es Zeit gab. Das heißt, wir können das gar nicht beantworten. Wir sind der Ertrag, wenn wir glauben können, von dem, was Gott mit seinem Sohn vor den Äonen abgesprochen hat. Tief Luft holen. Bei dem Bau der Schöpfung, da geht es nicht nur um ein Bild zu sprechen, um meine persönliche und familiäre Situation. Da geht es bei diesem Bau der Schöpfung wirklich nicht um ein Einfamilienhaus, sondern um einen gewaltigen Schöpfungsbau mit Tausenden von Etagen und Milliarden und Billionen von Himmels- und Erdenbewohnern. Die kleinste Differenz und Abweichung vom Bauplan hätte sonst unübersehbare Folgen und katastrophale Folgen gehabt. Wir können auch von einem Bauplan sprechen, den Gott gezeichnet und erstellt hat, bevor auch nur das kleinste Materieteilchen seine Existenz bekam. Dieser geniale Architekt hat nicht nur ein loses Manuskript in der Hand gehabt, was bei jeder Erschütterung und Zusammenbruch neu geschrieben werden musste. Muss man was anderes einfallen lassen, weil das nicht gegangen ist mit Adam und Eva. Wie übel wird Gott eigentlich dargestellt innerhalb der Theologie und auch in der Verkündigung? Sondern die Grundlage und das Fundament dieses gewaltigen Schöpfungsbaus, das hat er auf seinen Sohn gelegt. Und damit garantiert er nicht nur den Beginn, sondern auch die lückenlose Durchführung und den vollkommenen Abschluss dieses gewaltigen Heilsplanes. Alles, was am Anfang vor Beginn der Himmelswelt und der Erde festgelegt und auch wegen der Statik genau berechnet werden musste, eben wegen der kommenden großen Belastung des Ungehorsams der Geschöpfe, der Sünde und des Todes, gar nichts, musste später hinzugefügt, musste ausgewechselt oder repariert werden. Es war alles auch die Finsternis, Satan und der Tod, diesem genialen Plan, den Gott erstellt hat, mit einkalkuliert. Ich frage ganz leise, auch der Feuersee? Ist dieser Behälter erst entstanden, nachdem sich Millionen Geschöpfe von ihm abgewandt haben? So ein gewisser Anbau machen noch die Häuserbauer. Wenn dann gebaut wird, dann merken die auf einmal, aha. Und wenn ich mir den Architekten Plan von eurem zukünftigen Umbau anschaue, ja, dann wird es bei dieser Maßnahme sicherlich noch manche Verbesserungen geben. Sehen wir doch ein. Wir sind so mangelhaft in dem, was wir erdenken. Trifft das auch für Gott zu? Trifft das auch für Gott zu? Die Projektion und die Konstruktion bei dem Beginn der Schöpfung bedurfte keinerlei Nachbesserung. Sie war auf allen Ebenen, in allen Dimensionen genial. Sie war ohne Fehl und sie war vollkommen. Das sagt der Jesaja seinen Leuten. Was schreibt er? Denkt doch einmal nach und kommt zur Besinnung. Und das hat die Gemeinde verlernt. Nämlich denken. Denken. Sie wünscht in der Versammlung, ja, schöne Erlebnisse, Geschichten, ja, Pantomime und alles, was so ablaufen kann. Nur nicht denken. Und Glaube gibt es gar nicht ohne Denken. Wir denken erst nach. Deshalb sagt der Prophet, denk doch einmal nach, komm zur Besinnung. Worüber sollen wir denn nachdenken? Erinnert euch doch des Anfänglichen, das von der Urzeit her Geschehene, dass ich allein Gott bin und sonst keiner, der ich Gott bin und keiner wie ich. Wie könnt ihr denn anfangen, mich mit jemandem zu vergleichen zu wollen, der ich von Anfang an vor der Erschaffung des Kosmos den Ausgang und das Ziel verkündige. Liebe Geschwister, Das ist doch nicht nur Theorie, sondern dieser Vers ist so geladen, dass ich in meinem Leben weiß, es geschieht nichts, es kann überhaupt nichts hineingeschehen. Nicht eine Zelle kann machen, was sie will. Verstehen wir? Das ist doch der Bezug. Ich von Anfang vor der Erschaffung des Kosmos den Ausgang und das Ziel verkündige. Ich von alters her, was noch nicht ist, der ich spreche und gebiete, mein Ratschluss wird zustande kommen. Und all meinen Willen kann ich leider nicht ausführen, weil die Geschöpfe in Größeren haben. So muss man doch eigentlich lesen. Wenn man die ganze Theologie und die Verkündigung im christlichen Raum überfliegen will. Nein, da steht, und all meinen Willen werde ich vollführen und tun. Ich habe entworfen und den Plan gemacht und ich werde es auch hinausführen. Ich habe die Autorität, ich habe das Vermögen dazu. Wie ich es beschlossen habe, so wird es werden. So fragt der Prophet sein auserwähltes Volk, und so dürfen doch auch wir uns einmal fragen, ob wir allem glauben, was geschrieben steht. Wenn wir fortwährend den Ratschluss und die Vorsätze Gottes hinterfragen, mit dem Willen des Geschöpfes auszuspielen versuchen. Warum, das ist meine Frage, ihr könnt anders denken, aber ich habe Jahrzehnte dieser Auseinandersetzung hinter mir, und mein Leben war in der Ganzheit zusammengezählt ein Leben, das ich mit Widerspruch und Widerstände und Einwürfe auseinandersetzen musste. Aus diesem Grunde ist jetzt auch meine Verkündigung etwas abgefärbt. Ich nicht nur etwas euch sage, sondern ich mich immer auseinandersetze, stimmt denn das, was wir hier predigen und reden? Müssen wir uns denn mal hinterfragen, wie kommt ihr das bei den anderen an? Warum liegt über einer so großen Zahl Gläubiger eine Decke der Finsternis? Oder fragt ihr euch nicht? Es ist ja im Raum der Gemeinde und vor allem im Rahmen der Theologie der Streit und die Auseinandersetzung in den vergangenen Jahrzehnten bis hinein in unsere Zeit nicht aufgehört. Wie denn das Schöpfungsunternehmen Gottes ausgehen wird? Ob denn die grausamen, verbrecherischen und blutigen Gerichtsabläufe etwas mit der Planung und der Konzeption Gottes zu tun haben? Liebe Geschwister, ich war mit 15 Jahren, bin ich zum lebendigen Glauben gekommen. So, und dann ging das Theater los. 16 bis 18 Jahre, 2 Jahre. Die Auseinandersetzung mit dieser Botschaft. Ich bin bald durchgedreht, weil keiner mir sagen konnte. Wir hatten keine Literatur, wo wir nachschlagen konnten. Kämpfe, wo ich nicht mehr wusste, wo ich war und wer ich bin. Bis eines Nachts beim Lesen, nach der Spätschicht, beim Kerzenschein, ich den Vers las, 1. Korinther 15, Vers 52, wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ich bin aus dem Bett, bin niedergekniet und habe meinem Gott gedankt für die Endausgänge aller Wege. Versteht ihr? Das hat mich durchgetragen bis zu meinem 80. Lebensjahr. Hindurchzuschauen. Und liebe Geschwister, wenn wir nicht hinübergreifen in das, was geschrieben ist, wie wollen wir denn durchstehen? Und zwar mannhaft. Das ist es ja eigentlich. Wir fragen, ja, Krieg tausendfältig. Hören wir es. Krieg kann doch nicht nach dem Willen Gottes sein. Da frage ich mich, nach welchem Willen denn? Nach welchem Willen denn? Nach welchem Willen läuft denn die Unheilsgeschichte ab? Aufregend ist das. Wirklich aufregend. Wenn dem nicht so wäre, dann müsste Gott auf der Stelle eine Korrektur vornehmen, um nicht noch Schreckliches passieren zu lassen. Müsste er nicht einen neuen Plan verfassen, ein neues Konzept schreiben, weil er die Größe menschlichen und geschöpflichen Willens übersehen hat? Gott kann doch unmöglich einen Krieg auslösen und darin Milliarden seiner Geschöpfe abschlachten lassen. So tönt es aus tausenden frommen Mündern. Unsere Bibel ist ganz anderer Meinung. Sogar dem Tier. Was ist das? Das ist der letzte politische Weltherrscher. Der steht vor der Tür. Aber aus was er sich zusammensetzt, wissen wir nicht. Wir sind heute ganz hilflos, etwas zu deuten. Aber das Tier wird von Gott Vollmacht und Autorität gegeben. Genauso wie der Vater dem Sohn uns gegeben hat. Ja, und wenn er dieser furchtbaren Lawine, ja, wenn er sie vor Augen gehabt hat, weshalb hat er der hereinbrechenden Katastrophe nicht gegengesteuert? War Gott denn was er geschaffen hat, nicht gewachsen? Ihr merkt schon die Fragen, die ich stelle, werden kaum beantwortet. Und die meisten haben auch keine Fähigkeit mehr darüber nachzudenken. Und wenn schon Gott geplant und festlegt, dann fragen wir vielleicht, wo bleibt dann der Freiraum vom geschöpflichen Willen? Wenn Gott am Anfang alles festgelegt hat, wo finden wir dann noch Raum für die Verantwortlichkeit und die Notwendigkeit der Gerichte? Wir merken schon, das ist also spannungsgeladen. Ein solches Thema von dem Heilsweg im Unheil der Zeiten zu behandeln. Gott hat am Anfang die Vollendung all dessen, was er geschaffen hat, abgesichert. Er hat es garantiert und mit einem Eidschwur versiegelt. Etwas anderes ist mit dem Willen seiner Souveränität und dem Wesen Gottes unvereinbar. Eine sinn- und zweck- und ziellose Quälerei im Feuersee würde die Bewohner zu der gleichen Frage bringen wie ein Hiob, in der in der Schmerzensqual und in der Asche sitzend Gott vorhielt, wenn bei diesem großen Elend und Gericht nichts Vernünftiges herauskommt, wenn am Ende nur meine Zerstörung und die meiner Familie und des Hauses als Untergang übrig bleibt, warum hast du mich? Das sind Fragen, die stehen in unserer Bibel, aber wir fragen ja nicht. So. Warum hast du nicht gleich am Anfang vor meiner Existenz die Zeugung im Mutterschoß verhindert? Wäre doch besser gewesen. Und wenn Vater und Mutter oder Mann und Frau einig sind, ein Kind zu zeugen, dann müssen sie wissen, wohinein sie einen solchen Menschen zeugen. Wenn wir nicht wüssten, dass Gott auch ein solches Gefäß einmal zu einem Gefäß der Herrlichkeit macht, dann sollten doch die Männer und Väter die Sachen beiseite lassen. Denn ob sie glauben werden, höchst unwahrscheinlich. Höchst unwahrscheinlich. Gott geht nicht, weil wir fromm waren, den Weg nach und muss unsere Kinder und Enkel gläubig machen. Von wegen. Der Weg läuft immer über die Auswahl und das hat er festgelegt. Natürlich beten wir für unsere Kinder und Enkel und für die Verwandten, die nicht gläubig sind. Aber das Heil, die Rettungsaktion, Heilsweg im Unheil der Zeiten, setzt er fest. Wenn er spricht, spricht es werde Licht. Ja, wir waren bei Hiob. Warum hast du mich nicht im Mutterleibe dem Tod ausgeliefert? Hiob fragt, warum hast du mir Milch zu trinken gegeben, damit ich am Leben bleibe? Merken wir den Konflikt? Und wir merken manchmal, dass wir keinen Sinn finden, was Gott mit uns vorhat, wenn er uns zerschlägt, wenn er uns zusammendrückt. Wenn wirklich aus dem Unheil der Zeiten nicht mehr herauskäme, als die kleine Schar der Glaubensgemeinde, dann wäre menschlich gesprochen es besser gewesen. Gott hätte die Schöpfung gar nicht erst ins Dasein gerufen. Müssen wir doch mal logisch folgen können. Da kann man einen Hiob verstehen mit seinen vorwurfsvollen Fragen. Dann hätte Gott sich diesen ganzen gerichtsvollen Umweg und das millionenfache Umbringen und Hinsterben in den vergangenen Jahrtausenden ersparen können. Und vor allem hätte dann die Dahingabe seines Sohnes ein bedeutungsloses Ergebnis erbracht. Gott hat eine klare Vorstellung. Noch 5 Minuten? Gott hat eine klare Vorstellung davon gehabt, dass im Ablauf der Zeitgeschichte mit all den Turbulenzen und den Zusammenbrüchen, da sind wir mit drin, am Ende nichts mehr zu finden sein wird, was diesen Liebesplan Gottes auf die Dauer hintertreiben und ungültig machen könnte. Der Eigenwille, nicht der freie Wille. Ich betone das noch einmal. Das Geschöpf hat nie einen freien Willen besessen, aber einen eigenen Willen. Und es ist ein großer Unterschied. Der Eigenwille des Geschöpfes durfte in allen Variationen jahrtausendlang ausprobiert und praktiziert werden. Die Summe und das Endergebnis zeigt sich aber auf allen Ebenen als einen völligen Zusammenbruch und ein nicht mehr zu überbietendes Chaos und ein überführt werden und ein Zerbrechen an dem Trotz und dem Eigenwillen des Geschöpfes. Ohne ihn, den größten Retter Gott, nicht mehr leben zu wollen. Das ist ja das Bekenntnis. Ich habe satt, ich habe ein Leben lang nur mich gehabt. Alles ausprobiert. Ich habe satt, nur er allein. Das ist ja wichtig, dass das Zentrum unseres Willens gebrochen und umgestellt wird. Nur über den Weg, über diesen Weg, wird der Eigenwille des Geschöpfes zerbrochen und das Geschöpf fähig sein, gerettet werden zu wollen. Verstehen wir? Es ging nicht anders. Er musste dem Geschöpf den eigenen Willen tun lassen, damit es an sich selbst zerbricht. Diesen Umweg musste Gott gehen mit der Schöpfung. Anders ging es nicht. Wenn er Geschöpfe haben wollte, die keine Maschinen sind, sondern die einen eigenen Willen haben, auch ohne ihn leben zu wollen, das hat er ihnen gegeben. Das Ergebnis, wir sind ein Teil davon, ist die Unheilsgeschichte. Wir sind noch nicht am Ende von der Unheilsgeschichte. Von der Verkündigung gleich. Ja, Gottes Wege sind vollkommen. Ich hätte mein Herz, das brennt so sehr. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch durch alle Äonen, Zeitschöpfungen hindurch, ist er derselbe. Was heißt derselbe? Ich bin dazu gesandt, von oben herein Sünder zu retten. Das ist sein Mandat. Wehe, wer ihn von diesem Mandat freisprechen will, weil er ein paar Leute, weil er uns dann im Himmel hat. Von wegen, er hört nicht auf, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist sein Mandat. Und da bleibt er durch alle Äonen der Gleiche. Ich fasse einfach zusammen. Als Gott den Entwurf und Bauplan der Schöpfung fertiggestellt hatte und auch der Einbruch der Sünde mit verrechnet und abgesichert war, konnte eine Schöpfung gebaut und ins Dasein gerufen werden. Stehen wir da? Alles abgesichert. Kann passieren, was will. Alles ist. Dann wird eine solche Überschrift, wie wir sie heute gewählt haben, Gottes Heilsweg im Unheil der Zeiten nicht zum Widerspruch und zum Gegensatz werden können, sondern zu einem herrlichen und triumphierenden Zielausgang werden. Dann hört der Heils- und der Rettungsweg für immer auf. Dann hört die Heilsgeschichte auf. Weshalb? Immer wieder hinterfragen. Nicht nur einen Satz sagen, sondern nur fragen. Weshalb hört die Heilsgeschichte auf? Ja, weil es nichts mehr zu heilen und zu retten gibt. Verstehen wir? Hört die Heilsgeschichte auf. Ja, so ist das. Weil alles Unheil umgeschmolzen ist, in lauter Licht, in Herrlichkeit verklärt worden ist. Wir haben einen alles vermögenden Gott. Und dieser Gott, das ist auch wieder nicht zu begreifen. Der wird so klein, das heißt, er wohnt durch den Geist und den Christus in unseren Herzen. Hat er so Wohnung herausgesucht, damit er neben seinem Sohn auch Söhne haben kann, die einmal gleich geartet, gleich bestimmt sind, die Gedanken Gottes Vaters hinauszuführen. Ihr lieben Leute, ich bin so glückselig, wenn ich das alles euch sagen könnte, ich würde zerfließen. Meine Seele und meine Zellen meines Körpers, die sind auf diesen Höhepunkt ausgerichtet und ich kann nicht anders als euch ein solches Evangelium bezeugen. Ich tue es ja, aus Hingabe und Bindung zu ihm und aus Leidenschaft tue ich es. Wir beten noch miteinander und wenn es möglich ist, stehen wir auf. Wenn du uns, o Gott und Vater, deine Größe und Erhabenheit ins Herz hineinfüllst, dann sind wir für immer gesättigt von der Herrlichkeit deines unauflöslichen Gotteslebens. Wir verstehen, dass wir besonders jetzt die Tiefen und Weiten deiner Gedanken brauchen, um nicht betrogen und verführt zu werden. Vielmehr, dass wir das anvertraute Evangelium bewahren und hineinwachsen, bis zum Ziel der Entrückung und Hinaufversammlung all deiner Kinder. Ich möchte dir die ganze Gemeinde anbefehlen, in deinen Schutz und Frieden legen, dass das Vermächtnis von der Herrlichkeit des Christus und deiner Gemeinde im Herzen bewahrt bleibe und darin auch brenne, entflamme. Wir freuen uns alle auf den Tag völliger und inniger Gemeinschaft mit deinem Christus und in deiner Gegenwart. Geh mit uns nach Hause und versiegle das Wort der Wahrheit in unseren Herzen. Amen.